Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Und was auf ihr passieren wird. Der Messias weiß, was politisch passiert, er weiß, was militärisch geschehen wird, was am Ende der Weltzeit geschehen wird. Darüber hat er mit seinen Jüngern geredet, gerade Matthäus 24 und 25, sehr detailliert. Eine Weitsicht, wie sie nur der Messias, wie sie nur Gott selbst haben kann. Und jetzt hier in seinem Gebet sehen wir ergänzend zu dem, was in der Welt passieren wird, also politisch, militärisch, sehen wir ergänzend dazu, was geistlich noch passieren wird. Auch hier sieht dieser Christus etwas voraus. Was wird zukünftig in dieser Welt auch passieren im Blick auf Gott und sein Reich? Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Mitten in all dem. Das wird geistlich auch passieren. Wehe uns, wir gucken nur in die Nachrichten. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das sagt Christus voraus. Und der letzte Teil des Gebets Jesu zeigt uns genau diese Wahrheit. Jesus wusste im Voraus, dass die Jünger nach der Auferstehung treu bleiben. Er wusste im Voraus, dass sie das Evangelium predigen werden. Und er betet jetzt für die, die durch ihr Zeugnis, also durch das Zeugnis der Jünger, durch ihre Berichte, durch ihre Reisen, durch die Welt zum Glauben kommen. Für die betet er in diesem Gebet. Das heißt, das Gebet Jesu schließt jetzt weitsichtig alle zukünftigen Gläubigen mit ein. Alle. Er betet für die, die noch dazukommen werden. Und ich möchte mit euch den Predigttext lesen aus Johannes 17. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Einige wenige Verse, Verse 20 bis 23. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und so bitten wir dich, Jesus, dass du selber kommst und uns deine Worte erklärst. Sag uns, was du damit gemeint hast und hilf mir dabei. Amen. Amen. Seht ihr hier die Weitsicht des Messias? Er sagt, das wird passieren. Kein Konjunktiv. Es könnte sein, falls jemand zum Glauben kommt durch sie. Es wird passieren. Und daher ist der erste Punkt, den ich mit euch teilen will heute Morgen. Er betet eigentlich so, Vater, ich denke an alle, die zukünftig an mich glauben werden. Nicht nur für diese, sagt er, seine damaligen Jünger, sondern für alle, die in Zukunft an ihn glauben werden. Das ist der Beginn. Als heißt, mit einem großen gedanklichen Sprung in die Zukunft schließt nun der Messias in sein Gebet sogar all diejenigen ein, die in Zukunft glauben werden. Also übertragen, du kannst sicher sein, dass du in diesem Gespräch eingeschlossen warst. Das ist eine ganz, ganz weite Sicht gewesen. Wir sind in dieser Zukunft von damals her gesehen. Wir sind das heute. Diese Menschen hat er im Blick. Da gab es ein Gebet vor 2000 Jahren für dich und für mich. Hast du das schon realisiert, was hier der Messias betet? Das, was der Vater sich vor Grundlegung der Welt vorgenommen hat, wird passieren. Sie werden glauben. Es wird Glaubende geben. Verstehen wir das? Jesus betete damals, als er auf der Erde war, ganz konkret für uns heute. Da wurden Worte zum Himmel gesprochen, zum Vater für uns. Und damit betet der Messias für die Ergebnisse der Ausbreitung des Zeugnisses nach seinem Weggang durch die von ihm zurückgelassenen Apostel. das wird passieren. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das heißt, sein Gebet beschränkte sich nicht nur auf die 11 Apostel, es galt auch allen anderen, die dazukommen werden. Darunter sind einige hier. Ich hoffe, die meisten. Ihre Arbeit, die Arbeit der Apostel, wird zum Ziel kommen, ganz sicher. Und dafür hat der Messias hier gebetet. Und seine Gebete werden vom Vater immer erhört. Das hat er in Johannes 11 gesagt: Vater, du hörst mich alle Zeit. Er wird sie in alle Welt senden, seine Apostel, und sie werden dieses Ziel erreichen. Es werden Menschen zum Glauben kommen. Und haben wir bemerkt, wodurch Glaube in dieser Welt wachsen wird? Wodurch kommen andere dazu? Ist euch das aufgefallen? Aha. Durch ihr Wort. Durch das Wort der Apostel. Natürlich, wir wissen, dass Gott innerlich die Bekehrung bewirkt. Aber durch was? Durch ihre Worte. War Gottes Entscheidung, Menschen mit einzubinden. Durch wen denn sonst, wenn der Sohn sie zurücklässt in dieser Welt? Durch ihre Worte kommen andere zum Glauben. Und an dieser Strategie hat sich bis heute nichts geändert. Das heißt, auch wenn wir hier zusammenkommen, ist es immer auch ein Ruf Gottes, dass du nach Hause kommst. Durch meine simplen Worte. Die Apostel sagten es weiter und alle nach ihnen sagten es weiter und weiter. Was haben sie weiter gesagt? Worte. Welche? Die wir von den Aposteln überliefert bekamen und die Gott in diesem Buch zusammengefasst haben. Diese Worte sind seit 2000 Jahren mitten in dieser Welt präsent. Die werden weitergegeben. Meine Worte sind belanglos. Diese Worte haben Kraft, dein Leben zu erreichen und zu verändern und dich zum Vater zu ziehen. Wir brauchen in der Gemeinde diese Worte, weil wir brauchen nicht Unterhaltung. Wir könnten hier ganz tolle Clips zusammenstellen und lustige Anekdoten erzählen, aber von meinen Anekdoten kannst du nicht leben. Wir brauchen diese Worte. Durch ihr Wort. Das hatte er den Jüngern vorausgesagt, als er bei ihnen war. Er wird ihnen Autorität geben, dass ihre Worte zu seinem Wort wird und dass Gott durch diese Worte etwas im Leben von Menschen bewirkt. Durch ihr Wort. Das ist das wesentliche Mittel. Warte auf nichts anderes. Worte. Das Neue Testament kennt keine andere Methode, schon gar nicht die modernen Unterhaltungen heutzutage. Es gibt keinen Plan B für diese Worte. Das ist das, was Paulus sagt in Römer 17, in 10, Vers 17. Der Glaube kommt also aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und wo verkündigt wird, da bringen wir Menschen Christus. So. Und dann liegt es an den Menschen zu entscheiden. Umzukehren. Durch Worte. Warte auf nichts anderes. Gott hat sich festgelegt, Glaube kommt durch die Verkündigung von Gottes Wort. Und dieses Prinzip zieht sich durch, auch im Timotheusbrief sagt Paulus dem Timotheus, einem jungen Pastor, was du von mir gehört hast, gib an treue Leute weiter, die widerfähig sind, andere zu lehren und zu leiten. Das ist das Prinzip. Das heißt, der Glaube der 11 zurückgelassenen Jünger, der Glaube der Apostel sorgte dafür, dass andere durch ihre Predigt ihre neue Beziehung in Christus fanden. Das ist der Weg bis heute. Ich werde meine Gemeinde bauen durch Worte, die ihr sagt, aber die der Vater lebendig macht in den Leben von Menschen. Halten wir das für uns als erstes ganz, ganz fest, ganz persönlich. In seinem Gebet sah der Messias alle nach den Jüngern kommenden Glauben in Vorsicht. Er sah dich und mich, die durch ihre Worte zum Glauben kommen. Das war Weitsicht bis in dieses Jahrhundert. Und dann kommt jetzt ein Thema, das sich durchzieht durch die Lehren von Jesus und durch dieses Gebet und später in den Briefen. Und das ist ein Thema, was uns heutzutage in Gemeinden unwahrscheinlich wehtut, herausfordert, mit dem wir fast nichts mehr anfangen können. Das Thema ist Einheit unter allen. Einheit. Alle haben dasselbe erlebt durch diese Verkündigung des Wortes. Das sagt Jesus in Vers 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Einheit war das Thema von Jesus in diesem Gebet. die begründet ist in dem, was Gott tut durch sein Wort, zuallererst. Und wenn wir Einheit runterbrechen auf unsere Vorstellung von Glauben, ist das nicht die Einheit, für die Jesus hier betet. Es ist eine geistliche Einheit, die stattfindet, weil Gott durch sein Wort etwas bewirkt. Durch Christus sind wir verbunden mit allen Gläubigen aus dem Alten Testament. Durch diesen Christus sind wir verbunden mit Paulus und den anderen Aposteln, mit allen Christen in der Vergangenheit weltweit, sogar mit allen Christen innerhalb einer Gemeinde und mit denen, die zukünftig auch noch dazukommen werden. Das ist die Einheit, die der Sohn hier sieht, für die er bittet, die entstanden ist durch das, was der Vater tut. Er sagt, das ist der zweite Gedanke, Vater, einige alle meine Jünger. Das ist die Weitsicht des Messias, denn genau das ist unser Problem. Einheit. Ja, wir können Lieder davon singen. Diese Zerrissenheit und Uneinheit in der Welt wird sichtbar, wenn wir die Nachrichten sehen, gerade sehr aktuell. Das Reich Gottes soll genau hier an dieser Stelle, mitten in dieser Welt der Zerrissenheit, das Wunder der Einheit nicht nur symbolisieren, sondern demonstrieren, zeigen. Gott schafft Einheit gerade in Vielfalt. Worin besteht die Einheit? Dass wir alle dasselbe denken, denselben Frömmigkeitsstil haben, gleiche Interessen haben, dasselbe mögen, dasselbe Essen, dieselbe Musik, in der Freizeitgestaltung alle dasselbe machen, alle sportlich sind. Einheit in Form und Stil fragen, was ist denn unser Thema? Jesus sagt, der gemeinsame Glaube, der verbindet uns. Das ist das Zentrale, der gemeinsame Glaube, die durch ihr Wort an mich glauben. Und das dürfen wir nicht verrücken. Das hat er gerade gesagt, die durch ihr Wort an mich glauben. Ich bitte für sie, dass dieses geistliche Wunder in ihnen geschieht und sie glauben und dass dieser gemeinsame Glaube, der von dir kommt, Vater, sie eint. Wir haben eben viele Lieder über den Vater gesungen. Wir sind Kinder, weil er es wollte. Nicht, weil wir alle so gut zueinander passen. Das war seine Entscheidung. Das heißt, die Betonung in seinem Gebet für uns ist Einheit mit denen, die uns vorausgegangen sind und mit denen wir jetzt unterwegs sind im Glauben, ja sogar mit denen, die noch dazukommen werden. Diese große weltweite Einheit, begründet in Christus. Und diese Einheit gibt es auch nur für die und gibt es nur unter denen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das ist die Linie. Und so wie Jesus hier betet, gibt es dabei keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen denen, die Jesus persönlich gehört haben, also die Apostel, und denen, die es aus zweiter Hand von ihm gehört haben, durch die Apostel, durch ihr Wort. Es gibt keinen Unterschied. Keinen Unterschied. Allein schon hier wird Einheit begründet. Es gibt keine A-Gläubigen und keine B-Klasse, die durch ihr Wort zum Glauben gekommen sind. Punkt. Aber wie tief diese Einheit gehen soll, das wird deutlich in den Worten. Wie tief soll die Einheit gehen, die wir demonstrieren sollen? Lass mal reinhören, was Jesus weiter betet. Wie tief? Wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. So tief. Das heißt, unsere Einheit hat ein großes Vorbild in Gott selbst, in der Dreiheit Gottes selbst. So eins sollen wir sein, mit Gott und miteinander. Das ist unsere Orientierung. Wenn wir ein Modell für Einheit in der Gemeinde suchen, dann sollten wir nicht auf Methodik oder Strategien setzen oder Gebote installieren, die uns irgendwie alle zusammenbringen, die wir alle einhalten, um dann eins zu sein. Sondern sehen, wie der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater eins ist. Und wie der Heilige Geist das Werk umsetzt, wie sie miteinander ihre Ziele erreichen. Und das Johannesevangelium hat uns das sehr deutlich gezeigt. Dem Vater geht es um den Sohn geht es um den Vater. Es geht um das Werk des Vaters. In dem Heiligen Geist geht es darum, den Sohn zu verherrlichen und der Sohn verherrlicht den Vater. Das ist das Miteinander. Das heißt, die wesentliche Bitte war, damit auch sie in uns alle eins seien. In uns. Darf ich nochmal sagen, wehe, wir verlagern das auf Form- und Stilfragen und machen Nebenschauplätze auf. Die Einheit zwischen dem Sohn und dem Vater wird als Vergleich genommen für die Einheit zwischen Christen. So tief geht das. Einheit unter uns findet ihr Vorbild in der Einheit von Vater und Sohn und dadurch, dass wir als Christen im Vater und im Sohn bleiben. Was hat Jesus in Johannes 15 gesagt? Bleibt in mir. Das ist die Einheit. Unterschiede erhalten wir dann aus, wenn uns alle das klar ist, dass wir alle mit hineingenommen wurden in diese Beziehung zu Gott selbst, zum Vater, zum Sohn, durch den Heiligen Geist. Wenn wir in Form- und Stilfragen versuchen, einig zu werden, dann werden wir scheitern. Und wir scheitern an der Stelle. Wenn wir mit Druck Einheit erzwingen wollen, versuchen, indem wir hinter jeder unserer Vorstellung, das ist aber biblisch oder das ist nicht biblisch, dann fangen wir genau an dieser Stelle an zu spalten. In Gedanken auf jeden Fall. Wir müssen also lernen, mit Spannungen zu leben, was diese Fragen betrifft. Die andere Einheit ist viel größer, ist viel wertvoller. Das, was uns verbindet, ist viel, viel mehr als all die anderen Fragen, die auch wichtig sind. Und ihr wisst, die haben eine Rolle, natürlich. Aber eine untergeordnete. Jesus betet um Einheit. Um Einheit, die begründet ist in Christus, nicht in unseren Vorstellungen von Frömmigkeit. Lass uns da sehr wachsam sein. Wir sind gebrannte Kinder an der Stelle. Also das ist ein großes Thema, das in den Briefen und durch die Apostel sehr, sehr klar angesprochen wird. Sehr klar. Jesus betet hier für diese Einheit, die Gott seinem Volk einfach dadurch schenkt, dass er sie zu sich gerufen hat. Und diese Einheit ist zugleich Auftrag an uns, sie zu erhalten. So ist das. Und das ist herausfordernd, natürlich. Deswegen haben die vielen neutestamentlichen Briefe. Warum sind wir so überrascht? Diese himmlische Gemeinschaft auf der Erde wird angegriffen. Das ist herausfordernd. Und Jesus in seiner Weitsicht, weil er weiß, wie schwer wir uns damit tun, betet vor 2000 Jahren für seine Gemeinde, die er mitten in dieser Welt baut. Was ist die Grundlage dieser Einheit? Das Festhalten an der Offenbarung, die der Vater durch den Sohn seinen ersten Nachfolgern vermittelt hat, ihr Wort. Hier treffen wir uns, hier können wir über alles sprechen. Das nimmt unsere geschenkte Einheit nicht weg. Auch wenn wir da unterschiedlich denken und am Ende auch unterschiedliche Ergebnisse haben. Aber die Einheit wird dadurch eigentlich nicht genommen. Wir müssen diesem Wort bleiben. Es ist keine auf Erfahrung beruhende Einheit, sondern eine Einheit des gemeinsamen ewigen Lebens, das die besitzen, die der Wahrheit glauben. Ich lese mal vor, was Paulus schreibt in Epheser. Epheser 4, Verse 4 bis 6. Paulus schreibt, mit Einheit meine ich dies. Und jetzt kommt nicht eine große Gesetzesaufführung, seid euch einig in diesen und jenen Fragen, sondern er sagt, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde. Da ist eure Einheit zu suchen. Als Gottes Ruf an euch erging, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist Paulus' Bild von Gemeinde. Unabhängig, was der Einzelne denkt und was sein Frömmigkeitsziel ist oder seine Biografie ist, der in euch allen lebt. Dann gibt es ein weiteres Ziel dieser Einheit. Entscheiden wir selbst, ob wir als KFB dieses Ziel erreichen. Das Ziel dieser Einheit ist, dass Glaube in dieser Welt gezeigt wird, damit sie glauben, damit die Welt glaube, dass das echt ist, was in meinem Volk passiert. In diesem Gebet geht es um Einheit, da geht es nicht nur um eine geistliche oder unsichtbare Einheit, sondern um eine gelebte Einheit, die für die Welt sichtbar wird, damit die Welt glaube. Schau, das Ziel dieser Einheit nach außen hin ist, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Mit anderen Worten, wir werden unglaubwürdig. Es nimmt uns nicht unsere Beziehung zu Gott, aber wir werden unglaubwürdig in der Welt, wenn wir hier die Prioritäten verschieben. Hier schließt sich der Kreis. Der Glaube führt zur Einheit und diese wiederum ist ein sichtbares Zeichen für das Handeln Gottes in seinem Volk, das durch die Welt erkannt werden kann. Und dafür betet Jesus vor 2000 Jahren. Jetzt wissen wir, dass zum einen die Gemeinde diese Einheit oft ja nicht widerspiegelt und zum anderen, wo sie es tut, kommen nicht alle zum Glauben. Also nur dadurch, dass wir alle einig sind, kommen Menschen nicht zum Glauben. Wenn wir aber wirklich diese Einheit bilden, dann passiert auf jeden Fall dies. Die Welt nimmt ein solches Zeugnis zumindest zur Kenntnis. Zur Kenntnis. Das ist in der Apostelgeschichte passiert. Ich möchte das lesen aus Apostelgeschichte 5. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Die hatten noch nicht so eine Halle wie wir oder jeder Gottesdienst irgendwo separat. Die haben sich alle noch da im Tempel getroffen, die Christen. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Merkt ihr was? Die Gemeinde wurde gesehen. Da hat sich nicht jeder gleich angeschlossen. Aber jeder hat mit Hochachtung von diesem Volk Gottes gesprochen. Das ja. Das ist schon bitter, wenn man so die Kirchenlandschaft heute sieht, ne? Wie haben sie einander so lieb? Nicht. Schaut, und dann erwähnt Jesus etwas, das in unseren Gesprächen, Diskussionen und Ansichten oft vernebelt wird, ja unsichtbar wird und total untergeht. Und das ist das Bittere. Lesen wir Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Wo ist die Herrlichkeit? Das heißt, dieser Punkt, die uns allen geschenkte Herrlichkeit verbindet uns. Die wurde nicht einer Elite gezeigt oder geschenkt, sondern denen, die glauben. Jeder, der zu Gottes Volk gehört. Und leider wird diese Herrlichkeit oft so vernebelt, aus meiner Sicht, durch Randfragen, durch Nebenfragen, endlose Diskussionen, die nichts bringen. Nur Nebenschauplätze aufmachen, die unsere Kraft ziehen, die uns die Sicht nehmen für diese Herrlichkeit. Und denken, oh, ist das Christian alles nur so anstrengend. Wir staunen überhaupt nicht mehr über das, was uns geschenkt wurde. Wie oft ermüden wir uns damit und lenken den Blick weg von dieser Herrlichkeit, die uns geschenkt ist. Jesus redet von Herrlichkeit, die er vom Vater hat und die er allen, die nun zu ihm gehören, auch gegeben hat. Allen. Und Johannes hat das genauso erlebt. Er hat es festgehalten, wir uns im Evangelium, wenn ihr euch noch erinnern konntet, schon 3 Jahre her, aus Johannes 1. Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns, Jesus ist gekommen und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. So reden die Apostel über Christus. Eine Herrlichkeit als des Einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das war Herrlichkeit. Die Jünger sahen diesen Christen und sagen, wow, ist das wirklich Gott? Und dann, wenn sie unterwegs waren mit diesem Christus, was haben die sich gezofft, was waren die unterschiedlicher Meinung, all das passiert auf dem Weg. Aber das ist das, was er schreibt. Wir haben in Christus Herrlichkeit gesehen. Und diese Herrlichkeit hat Christus auch uns gegeben. Ich habe ihnen diese Herrlichkeit gegeben. Warum sind wir zum Glauben gekommen? Weil Opa und Oma uns irgendwas erzählt haben? Weil uns die Form und Gesetze in der Gemeinde so faszinieren? Oder haben wir Herrlichkeit gesehen? Und hier wird der Gedanke der Einheit mit diesem Thema Herrlichkeit verbunden, das im ersten Abschnitt des hohenpriesterlichen Gebets ja bereits im Mittelpunkt stand. Könnt ihr euch noch erinnern? Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe deine Herrlichkeit gezeigt. Ich bekenne euch, ich bin müde, so manche Randfragen in der Gemeinde zu diskutieren, die nicht nebensächlich sind. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber wenn wir das nicht klar haben, dass Christus für uns alles ist, dann ist es schwer, über jede Frage zu reden. Der wichtige Motor der Einheit ist, dass sich Christen in Christen die Herrlichkeit Christi zeigt. Wenn wir zusammenkommen, dass wir fasziniert sind von Christus und dann über alles reden, auch von mir aus in jeden Fetten auftreten können, da darf sich auch einer an meinem Ton vergreifen, aber das hat jeder von uns geschenkt bekommen. Nicht Gesetze sind unser Antrieb, nicht die häufigen Form- und Stilfragen, sondern das Evangelium selbst, das ist Herrlichkeit für den, der es verstanden hat. Es ist Herrlichkeit. Denn im Evangelium geht es um Christus und daher liegt im Evangelium Herrlichkeit. Darin liegt Kraft, sagt Paulus in Römer 1,16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Weil darin ist Kraft zur Veränderung für jeden, der umkehrt. Das heißt, hier in diesen Worten betet der Messias ein Gebet für uns als Volk Gottes auf der Erde. Nächste Woche, ab Vers 24, da wird sein Gebet noch weitsichtiger. Er betet für das Ankommen in unserer ewigen Heimat. Nächste Woche. Aber im Moment sieht er uns noch sehr stark hier und er will, dass wir Herrlichkeit sehen. Dort werden wir dann diese Herrlichkeit in Vollkommenheit sehen, aber schon jetzt haben wir Anteil bekommen. Kirche für Bruchsal. Was wollen wir denn den Menschen dieser Stadt zeigen? Den Style, unsere Musik, unsere Bühne? Was denn? Die Herrlichkeit Christi. Wir wollen, dass die Menschen das sehen. Aber wenn wir verknötert miteinander nur Diskussionen führen, ist es echt schwer. Die Herrlichkeit, die dem Sohn gegeben und den Gläubigen weitergegeben worden ist, soll Einheit und Harmonie fördern. Wohin geht dein Blick, wenn du Gemeinde siehst? Die Herrlichkeit ist und war nie die äußerliche Herrlichkeit einer Stiftshütte oder eines Tempels. Das war nie die Herrlichkeit. Sie sollte darauf hinweisen, was die eigentliche Herrlichkeit ist, nämlich Christus und Gott selbst. So schön und prächtig das auch war, das war alles ein Hinweis auf die Herrlichkeit des Messias. Deswegen war der Tempel so prunkvoll. Frage nochmal, wohin schaust du, wenn du hierher kommst? Was verbindet dich mit dieser Gemeinde? Form und Stil, Style, Location, die Verantwortlichen der Gemeinde? Oder möchtest du Herrlichkeit sehen? In Christus. Ganz ehrlich, Herrlichkeit liegt doch nicht im Liedgut oder in der Location, in unseren Beziehungen. Diese Herrlichkeit liegt nicht in das darfst du und das solltest du nicht, das ist biblisch, das ist unbiblisch. Die Herrlichkeit nimmt Bezug darauf, dass Christen durch den innewohnenden Heiligen Geist an allen Merkmalen Gottes, an allen Wesensmerkmalen Gottes teilhaben. Wir haben Anteil an Gott, ist dir das bewusst? Sarah hat es vorhin gelesen, wir sind Erben. Johannes 17, Vers 10 hat Jesus gesagt, und alles, was meines, ist dein, und was deines, mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Kolosser 1, Vers 27 schreibt Paulus, denen Gott kundtun wollte, jetzt redet er über die Gemeinde, was wollte er denen kundtun? Welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Können wir auch neu darüber reden, neben all den anderen Fragen, die ja auch wichtig sind, wir klammern das doch gar nicht aus. Aber das ist doch das Zentrale. Um das geht's doch. Ich habe ihnen allen deine Herrlichkeit gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Deswegen haben wir Herrlichkeit gesehen und bekommen. Lass uns nicht auf die Randfragen, die so hochhängen, die sind wichtig, aber sie sind nicht das Zentrale in einer Gemeinde. Seht ihr, wohin das führt, wenn sie zum Zentralen werden? Wieder der Vergleich, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Das ist der Vergleichspunkt. Das heißt, unsere Einheit liegt begründet in ihm und nicht in Äußerlichkeiten. Und das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, liebe Gemeinde. Satan hat kein Problem, wenn du die Bibel liest, aber er will nicht, dass du Herrlichkeit darin siehst. Lies die Bibel. Lies Verse auswendig ohne Ende. Aber sieh nicht Herrlichkeit drin. Studiere schön all die möglichen Fragen, was richtig und was falsch ist. Beschäftige dich mit diesem und jenem Thema. Kategorisiere dein Leben biblisch und nicht biblisch. Frag dich immer, was man darf, was man nicht darf. Aber erkenne keine Herrlichkeit. John Piper hat es gesagt, ich habe schon öfter zitiert, aber ich glaube, der bringt es auf den Punkt. Er sagt, Satan hasst es, wenn er sieht, dass wir Herrlichkeit in der Bibel entdecken. Ihm macht es nichts aus, wenn du die Bibel liest. Er will nicht, dass wir in der Bibel Herrlichkeit entdecken. Und er will nicht, dass du heute Morgen Herrlichkeit entdeckst. Jetzt können wir uns fragen, ist die Bitte Jesu nach Einheit in dieser himmlischen Post irgendwo verloren gegangen, wenn wir so unsere Kirchenlandschaft sehen? So viele Konfessionen, so viele unterschiedliche Sichten, die sogar zu Trennung führen. Ja, das ist bitter. Und manchmal sind wir kleingeistig, ja, manchmal verachten wir andere, weil sie angeblich eine falsche Theologie haben, eine falsche Sicht der Dinge. Was für die einen Form- und Zielfragen sind, das sind für die anderen biblisch völlig klare Dinge. Komisch, ne? Wir gehören alle zum selben Vater. Für die einen völlig klar und die anderen sind ganz irritiert. Wir verhalten uns hin und wieder eher, als gehörten wir nicht zusammen. Und wir Christen haben da so ein ich weiß auch nicht so. Wir können bei allem so schön lächeln, ne? Inhaltlich knallharte Dinge sagen, aber hey. Ich verstehe es nicht. Jesus sagt ja, die Welt wird durch das Erkennen glauben, dass der Vater Jesus in die Welt gesandt hat, wenn wir als Einheit auch erscheinen. Liebe Gemeinde, trotz allem, was wir hier so fabrizieren und zustande bringen, trotzdem sind wir eins durch den Sohn. Das verbindet uns. Zunächst mal. Ich darf mal überspitzt sagen, nichts anderes. Nichts anderes. Es war seine Entscheidung, dass du hier bist. Und da mutet er uns Dinge zu. Ja. Er heiligt uns. Er verändert uns in diesen Prozessen. Wir sind eins durch den Sohn und dafür hat er hier gebetet. Es war ihm ernst, darüber mit seinem Vater zu sprechen, bevor er zum Kreuz ging. Und daher sollten auch wir das Thema ernst nehmen und uns nicht zurückziehen und schmollen, sondern uns weiter beteiligen an dem Werk, was er damals begonnen hat. Diese Einheit ist viel stärker als jeder Sekundenkleber, das sage ich euch. Die kann eigentlich nie mehr aufgelöst werden. Aber wir demonstrieren das nicht mehr in dieser Welt. Das ist die Not. Ein Weg, wie der Messias seine Jünger einigt, geschieht durch das gemeinsame Erkennen seiner Herrlichkeit. Lass das wieder ein Motor sein, warum du auch hierher kommst, warum du das auch aushältst in der Gemeinde. Vater, dennoch, deine Herrlichkeit, die im Sohn sichtbar wurde. Was für ein Segen. Und jetzt gehen wir die Fragen an. Schaut, für uns Christen ist daher Einheit kein Wahlfach, sondern es gehört zu unserem Missionsauftrag. Es gehört einfach dazu. Auch das Ringen um Einheit gehört dazu. Es ist eine Pflicht, es ist keine Kür. Es gibt jedoch keine Einheit ohne Gottes Wort, weil es keinen Glauben ohne Gottes Wort gibt. Deswegen beschäftigen wir uns hier. Ihr merkt ja, ich habe eine Redezeit hier von euch gnädigerweise von 45 Minuten. Minimum. Aber es ist uns wichtig. Ich gehe davon aus. Das Wort Gottes zieht sich wie ein Fluss durch dieses Gebet hindurch von Jesus, durch das Gott seine Ziele erreicht in dir und in seiner Gemeinde und in dieser Stadt. Das ist die Einheit, für die Jesus hier betet. Und so endet seine Fürbitte für die, die noch dazukommen werden, mit diesen Worten. Es geht um Vollendung. Lasst uns den letzten Vers nochmal miteinander betrachten. Ich in ihnen und du in mir. Warum? Damit sie in eins vollendet sein. Oder Neue Genfer übersetzt, so sollen sie zur völligen Einheit kommen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das heißt, Jesus betet hier darum, Vater, vollende dein Werk. Vollende es. Und nochmal, wenn der Sohn den Vater um was bittet, er wird es tun. Was Gott beginnt, vollendet er. Und hier betet der Sohn dafür, dass auch die, die noch dazukommen, vollendet werden durch die Aufnahme in Gottes Familie. Vollende dein Werk in ihnen. Ich in ihnen, du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Wir sollen zur vollendeten Einheit gelangen. Wodurch? Indem wir alle durch eine Schablone gleichgeschaltet werden, ist das die Einheit? Das wäre von neue Versklavung, oder? Das ist das System in dieser Welt. Paulus sagt, zur Freiheit hat euch Gott berufen. Wir müssen lernen, in dieser Freiheit zu leben. Nein, sondern indem sie diese Einheit, in diese Gemeinschaft mit Gott hineinkommen, das ist der Punkt. So passiert das. Ich in ihnen und du in mir. Und dass dies geschieht, dafür betet der Messias damals und es geschieht nun seit damals und wird vollendet, das sehen wir nächste Woche, wenn der Messias wiederkommt. Wir sind noch nicht vollendet. Deswegen müssen wir lernen, Spannung auszuhalten. Fangen wir endlich an, Spannung auszuhalten. Das Gebet hier ist, dass auch die, die noch dazukommen werden, also wir, auch Menschen aus den Nationen, zu einer vollendeten Einheit werden. Juden und Heiden in einer Gemeinde. Sie gehören zusammen durch unsere gemeinsame Beziehung zu Christus. Wie wird das geschehen? Indem der Sohn in uns lebt durch den Heiligen Geist. Und Gott, der Vater, im Sohn lebt und wir damit vollendet sind durch die Aufnahme in diese Gemeinschaft. Das ist der Weg. Schaut, Gott allein kann diese Einheit schaffen zwischen uns und ihm. Und dafür wird der Sohn einige Stunden später nach diesem Gebet ans Kreuz gehen. Das war ein Preis, um das zu ermöglichen. Dafür betet der Messias, dass der Vater das auch in der Zeit vollenden wird. Und dieses Gebet fand Erhörung. Paulus schreibt in 1. Korinther 12 dann auf einmal so. So wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Er meint, in eine Gemeinde hineingeführt worden. Durch einen Geist. Seien es Juden oder Griechen, seien es Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das verbindet uns, das ist unsere Einheit. Und das Zweite, er sagt hier in diesem letzten Vers, vollende dein Werk durch sie in dieser Welt. Durch sie. Das Erste, vollende dein Werk in ihnen. Das Zweite, vollende dein Werk durch sie in dieser Welt. Mit anderen Worten, lass diese Einheit ein Zeugnis, eine sichtbare Gemeinschaft für uns, für Gott, mitten in dieser Welt sein. Da können wir besser werden, oder? Können wir? Wollen wir? Oder hat jeder so seinen Schmollwinkel? Zusammenkommen. Ganz normale Prozesse, ich habe damit kein Problem. Das verbindet uns. Und dann können wir rausgehen, dann ist die Energie wieder frei für die Fragen, die Jesus am Herzen liegen, diese Welt zu erreichen, diese Stadt zu erreichen. Es geht um die von Gott bewirkte völlige Einheit und Jesus betet dafür, dass diese Einheit deutlich und klar für die Welt erkennbar wird, dass wir das demonstrieren. Wie sagt er? Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und dieses Gebet wurde erhört. Was meint ihr denn, warum es noch Gemeinde überhaupt gibt? Es ist für mich ein Wunder, dass es Gemeinde noch gibt, so wie wir uns manchmal verhalten. Weltweit gibt es Gemeinden. Weltweit wird Gemeinde wahrgenommen. Ansonsten würde sie auch nicht so verfolgt werden. Und indem die Welt die Gemeinde erkennt, wird die Welt auch mit der Quelle dieser Einheit konfrontiert, mit Gott selbst. Wie die Welt mit dem Zeugnis der Gemeinde dann umgeht, ist eine andere Sache. Aber Gott hat seine Botschaften mitten in dieser Welt durch die Einheit seiner Gemeinde aufgerichtet. Auch in der Ukraine. Und ihr seht, wie sie dastehen, oder? Im Tunnel, Metro und singen Gottes Lieder. Botschafter Gottes. Unter anderem war es auch daher ein großes Anliegen in allen Briefen der Apostel, dass die Gemeinde diese Einheit bewahrt, die ihr geschenkt worden ist. Ja, das ist herausfordernd, das ist auch Arbeit. Es sieht so aus, als ob die Gemeinde auch Verantwortung hat. Das fällt uns nicht in den Schoß. Lass uns da sehr aufeinander achten. Es gibt gute Gründe, warum Jesus so um Einheit gebetet hat. Und viel hat er darüber mit seinen Jüngern auch intern gesprochen. Wir haben das gesehen, Johannes 13 bis 16. Bemühen wir uns darum, damit das Zeugnis in der Welt klar bleibt, auch durch unsere Einheit. Und dann noch diese Aussage, was als Zeugnis in der Welt sichtbar sein soll. Dafür betet Jesus auch. Das ist sehr interessant. Dass du mich gesandt hast, das soll die Welt erkennen. Und sie, nicht die Welt, sondern die, die zu Gott gehören, geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das heißt, die Grundlage für dieses gesamte Werk ist Liebe. Das soll die Welt erkennen. Was? Du hast mich gesandt und sie, die Jünger und die, die noch dazukommen, hast du geliebt. Was für eine unfassbare Aussage. Diesmal über die Liebe des Vaters zu uns. Ich lese das nochmal aus, das muss ich jetzt einfach nochmal lesen. Epheser 1, Vers 4. Epheser 1, Vers 4. Gib mir eine Sekunde. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Das ganze Werk ist begründet in Liebe. Was für eine Aussage. Diese Aussage verdeutlicht die Liebe von Gott, dem Vater, für die Erlösten. Manchmal übersehen wir diese Liebe, weil die Liebe des Sohnes so deutlicher herausgehoben wird und herausgestellt wird. Was bedeutet das, wenn Jesus das sagt? Du hast mich geliebt, du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Das ist genau das, was der Vater im Himmel tat, als er seinen Sohn sandte, um am Kreuz zu sterben, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir haben Lieder gesungen, die genau davon gehandelt haben. Das ist dieses Einswerden mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist. Hier zeigt sich die Liebe. Wir sind Kinder Gottes geworden. Gott scheute keine Mühen und war bereit, den höchsten Preis zu zahlen, um uns als seine Kinder anzunehmen. 1. Johannes 3, Vers 1, wir haben es vorhin schon gehört. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Siehst du darin Herrlichkeit, wenn du diese Sätze liest, oder überlesen wir das? Diese Annahme an Sohnestaat, als Kindesstaat, also die Adoption in die Familie Gottes, ist an sich schon großartig, oder? Oder wie empfindest du das? Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter in seinen Briefen. Und er zeigt uns weitere Vorzüge. Und damit möchte ich enden. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, aber Vater. Das vereint uns als Gemeinde. Jeder von uns darf ihn aber Vater nennen. Das bindet uns miteinander und bringt uns zueinander, nicht Form und Stil fragen. Wir haben einen Vater. Jetzt sitzt vielleicht der eine oder andere hier und denkt, na, das ist ja schön und gut, ein adoptiertes Kind zu sein, aber ich bin dann doch nur ein Kind zweiter Klasse. Ist nicht die Liebe, die ein Elternpaar für das eigene Kind hat, größer als die Liebe zum Adoptierten? Ist das nicht so? Warum reden wir hier von Annahme an Kindesstatt? Es ist ja nur eine Adoption, ich bin doch gar nicht vollwertiges Kind Gottes. Doch, das bist du. Jesus erwähnt das hier indirekt in dieser letzten Aussage. Du bist ein vollwertiges Kind, denn du hast bei der Wiedergeburt sogar die DNA des Sohnes Gottes in dein Herz bekommen. Ist das Herrlichkeit für dich? Du hast die DNA des Sohnes in dein Herz bekommen. Also bei einer erweltlichen Adoption ändern sich ja eigentlich nur das Rechtsverhältnis der Eltern und die Beziehung zu ihnen. Aber das innere Fleisch und Blut bleibt immer gleich. Das ist weltliche Adoption. Bei der göttlichen Adoption ist es etwas anderes. Nicht nur das Rechtsverhältnis und die Beziehung zum Vater ändern sich, sondern auch dein Herz. Du hast eine ganz neue DNA. Das ist das, was passiert. In Galater 4, Vers 6 heißt es, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Das ist dieses, damit sie in uns eins seien. So vereint sind wir mit Gott. 2. Korinther 5, 17 schreibt Paulus, daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Alles ist neu geworden. Du bist vollumfängliches Kind des Höchsten, weil der Geist des Sohnes in dir ist. Neue DNA. Neue DNA. Das ist keine Kindschaft zweiter Klasse, sondern du bist voll von unserem Vater im Himmel angenommen. Das macht Jesus hier deutlich. Warum? Du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Ist das Herrlichkeit für dich? Du bist von dem Vater so geliebt, wie er den Sohn liebt. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Der Vater liebt dich, wie er den Sohn liebt. Du bist vollkommenes Kind Gottes. Neue DNA. Schaut, und das bedeutet es, zur Gemeinde zu gehören, die Jesus mitten in dieser Welt baut. Das war bis zur Zeit Jesu ein Geheimnis, wie Gott das tun wird. Seit dieser Zeit ist es offenbar. Von daher möchte ich nochmal schließen mit Kolosser 1. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern her und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt. Das war der Kampf von Paulus. Hat sich eingeklinkt in das Gebet Jesu. Er wollte es auch. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, doch nochmal genauer hinzuschauen, was uns zu einer Gemeinde macht. Wir haben so viele Fragen. Alles könnte uns trennen. Alles könnte diese Gemeinde explodieren lassen. Aber das, was uns verbindet, ist weitaus größer. Danke, dass du uns in deine Familie aufgenommen hast und dass wir Einheit sein können in Vielfalt und du auf dem Weg Dinge mit uns klärst und durch uns. Wir wollen die Spannung aushalten. Danke für die Herrlichkeit, die wir in dir haben. Christus, unsere Hoffnung. Amen.